ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Musik sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von den KU-Spielbausteinen. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Schön, dich zu hören. Hörst du morgens eigentlich Musik?
Morgens tatsächlich selten. Ich fahre manchmal meine Kinder morgens zur Schule, gerade wenn das Wetter sehr schlecht ist, mit dem Auto. Und dann hören wir Musik im Auto. Aber sonst ist tatsächlich unser Morgen hier zu Hause nicht beschallt sozusagen. Also zumindest nicht für mich. Mhm. Wie ist das bei euch? Habt ihr morgens Radio an oder?
Nee, also wir hören auch morgens keine Musik. Das ist uns irgendwie, wäre uns das zu viel. Also wir hören alle gerne Musik und unterschiedliche Musik, aber so gleich in der Früh, so in diesem Zack-Zack, Brotzeitdosen irgendwie los. Ich glaube, da wäre das einfach too much.
Ja. Ja, also meine beiden Teenager, die wachen morgens jeweils mit ihrer Musik auf, die sie sich sozusagen als Wecker dann eingestellt haben. Ah, ne? Das machen die in ihren Zimmern so. Ja. Aber da hört auch jeder was anderes. Aber sonst haben wir keine so allgemeine Musik an morgens. Und ich merke auch tatsächlich, das hat bei mir auch was mit dem Thema Reizoffenheit so zu tun. Also ich überreize auch echt schnell, wenn zu viel gleichzeitig passiert. Und ich höre total gerne Musik, aber für mich ist Musik hören oft nicht so eine, ich kann das noch nebenbei machen, während sich noch tausend Leute unterhalten, Tätigkeit. Also ich kann gut Musik hören, während ich allein in der Küche rumwurschtel, ne, oder irgendwie Sachen packe oder so. Aber ich merke so, also bei uns, wie wahrscheinlich bei euch auch, ist morgens ziemlich viel in einer ziemlich hohen Schlagzahl los. Ne? Also man muss die Kinder richten und Snackboxen richten und sich selber richten. Und hast du die daran gedacht? Und wer nimmt den Arzttermin wahr und wer macht das? Und dann, da ist so viel, da würde mich das total stressen. Und ich merke das auch, es gibt ja manche Menschen, die so das total gerne mögen, wenn es einfach nie still im Haus ist und sozusagen immer so ein bisschen Hintergrundmusik an ist, oder es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie brauchen das, dass im Hintergrund der Fernseher läuft, damit sie so ein bisschen so ein Hintergrundrauschen haben. Und das ist bei mir so ganz anders. Mir sind zu viele Geräusche auf einmal schnell zu viel. Und ich mache auch Musik konsequent aus, wenn ich die höre und jemand kommt zu mir und will sich mit mir unterhalten, weil ich das nicht gleichzeitig gut verarbeitet kriege. Und deswegen höre ich tatsächlich auch in meinem Alltag deutlich weniger Musik als, glaube ich, viele andere Menschen, weil ich eben tatsächlich dafür so ein bisschen den Raum brauche oder die Zeit brauche, wirklich so als Tätigkeit quasi. Ich höre jetzt Musik und ich mache dabei vielleicht noch was, aber so dieses, was manche Menschen haben, das quasi so ihr ganzes Leben so einen Hintergrund-Soundtrack hat, der dann auch wirklich an ist, so, das schaffe ich gar nicht. Das ist mir zu viel. Und gerade seit ich Kinder habe, merke ich, dass es immer wieder Momente gibt, da ist mir selbst Musik zu viel. Also da brauche ich wirklich einfach mal, dass es leise ist. Das ist es nämlich in meinem Leben nicht so oft.
Ja, das ist lustig. Das ist bei mir ähnlich, ohne es bewerten zu wollen. Ja, also ich verstehe jeden, der gerne einfach im Hintergrund Musik laufen hat und ich gehöre auch nicht mal zu diesen Bayern 3-Hassern. Also sozusagen, ich verstehe auch, wenn einfach jemand irgendwie so ein Radio, das ist hier so im Süden so üblich, ja, dass man das eigentlich sozusagen ja gar nicht hören kann, weil das ja alles lala. Es gibt Leute, die machen das einfach gerne und die haben gerne im Hintergrund so eine gewisse Ansprache so, ja. Und das habe ich schon manchmal auch, aber nur, wenn ich mit mir allein bin. Dann kann ich Musik haben oder auch, ich kann mich auch auf Arbeit inzwischen einen Kopfhörer aufsetzen und mit bestimmter Musik dann doch irgendwie komme ich nochmal ein Stück weiter. Aber eigentlich ist Musikhören oft, das muss zu mir und zu meiner Stimmung passen, zu dem, was ich gerade tue. Und da kann man jetzt nicht einfach so irgendwas laufen lassen und dann kommen noch zwei Kinder rein und erzählen von ihrem Tag. Das ist mir meistens dann, ja, ähnlich wie bei dir auch ein bisschen zu viel,
ja. Ja, also ich finde es auch eher spannend und faszinierend, wenn Leute das so können. Also ich erlebe das aber auch oft, dass Menschen zum Beispiel im Hintergrund Radio hören und wenn man dann nachher fragt, welche Lieder kamen denn, dann können die das auch gar nicht sagen. Also die haben wirklich nicht bewusst zugehört. Und das ist was mich so fasziniert, weil das geht bei mir nicht. Also wenn Musik läuft, dann höre ich auch zu.
Voll.
Und dann könnte ich dir danach auch sagen, was da lief. Und ich könnte dir auch was sagen über die Texte von den Liedern und was ich dazu denke. Okay. Also natürlich nicht jede einzelne Zeile, aber das dringt alles sehr in mein Bewusstsein. Und ich glaube, das ist einfach so eine Typsache, wie sehr einem sich Musik auf welche Weise dann auch nähert, ne? Ob das eher so ein Hintergrundgefühlsding ist, im Sinne von, es gibt mir so ein Vibe irgendwie, oder ob man dann eher so irgendwie kognitiv dann so sehr in dieses, ich will den Text verstehen und ich mache mir da jetzt Gedanken drüber, so reingeht. Und also eine meiner sehr prägenden Kindheitserinnerungen ist, ich bin mit meinen Eltern auch relativ oft mit dem Auto unterwegs gewesen und wir haben Verwandte besucht. Wir hatten jetzt niemand direkt im selben Ort wohnen, das heißt, es waren immer Autofahrten und wir waren als Großfamilie schon so eine Familie, die ungefähr einmal im Monat zusammenkam zu irgendeinem Geburtstag, weil wir einfach so viele Leute waren, und dann habe ich so diese Erinnerungen auf dem Weg hin, aber vor allem auf dem Weg zurück, abends müde auf der Rückbank zu sitzen und es läuft Radio, bei uns war das oft SWR 3, also auch diese Äquivalent, und da weiß ich noch, wie ich mit 6, 7, 8 da dann schon saß und mir Gedanken gemacht habe über diese Musikstücke. Und das war wirklich eben so ein, wovon reden die wohl? Ich habe dann das Englisch teilweise ja natürlich noch nicht verstanden, aber so einzelne Wörter, ein I love you, konnte ich verstehen. Und dann gab es damals, auf einem anderen Radiosender, Radio 7 war das, mal so eine Sendung, da haben die die Lyrics von Liedern immer übersetzt. Also dann kam praktisch immer so ein Liebeslied, irgend so ein schnulziges, und danach hat er so eine ganz säuselige Stimme den Text auf Deutsch vorgelesen. So, ja, Baby, cool. Ich fühle es in meinem Herz und ich fühle es in meiner Seele. So, und das war für mich total toll, weil ich endlich mehr Zugang zu diesen Songs bekommen konnte und immer dachte, das war immer das, was mir gefehlt hat. Warum übersetzen die nicht alle Texte im Radio? So, und das zeigt so ein bisschen, ne, dass da, glaube ich, einfach schon sehr früh so dieser Wunsch da war, Musik nicht nur zu konsumieren, sondern irgendwie auch zu verstehen. Und das ist, glaube ich, was bei mir so geblieben ist. Für mich ist das keine Nebenbei-Tätigkeit, sondern so ein bisschen was Aktives, Musik hören.
Ich glaube, bei mir ist so, gibt's beides, merke ich jetzt gerade, wo ich nochmal so drüber nachdenke. Also es gibt schon so nebenbei Musik, die man eher so laufen kann, lassen kann. Aber halt auch dann, ja, Sachen, die man einfach fühlt. Also die ich einfach fühle und sage, ich habe ausgeprägte quasi Mini-Playlists in meinem Kopf zu diesen oder jenen Stimmungen. Also sozusagen.
Wenn ich heulen will, also, wenn ich optimistisch sein will.
Genau, also je nachdem, was sozusagen gerade dran ist, ich kann auch Gefühle bei mir verstärken. Also so, keine Ahnung. Also wenn es eh schon scheiße ist, weiß ich auch noch, welchen Song ich auflege, dass es noch scheißer ist. oder sowas. Ja, also das, ich weiß genau, welches Lied wann, wo, wofür ich das, was ich dann halt brauche. Also ich habe da so eine fast aktive Beziehung zu manchen Stücken.
Aber das ist doch cool. Also ich finde es auch toll, wenn man da so, das ist ja letztlich auch wie ein Tool, ne? Ein Werkzeug, mit dem man sozusagen auch Emotionen hervorlocken oder verstärken kann. Und ich glaube, dass gerade wir Eltern, die sozusagen im Alltag sehr viel zu tun haben, immer wieder in so einen Zustand geraten, ich beschreibe das in Bindung ohne Burnout ein bisschen, so diese Gefühlstaubheit, dass wir manchmal so im Stress sind, dass wir irgendwie wahrnehmen, da ist ein Gefühl, aber wir können es kaum fühlen, weil schon wieder so viel anderes da drüber liegt. Weißt du, was ich meine? Und manchmal fühlt sich das für Eltern wirklich auch belastend an, nicht nur für Eltern, aber ich höre das vor allem von Eltern, dass sie sozusagen manchmal das Gefühl haben, vor lauter Selbstdisziplin und ich muss mich zusammenreißen und die Kinder dann selbst in den Momenten, wo sie es wollen, gar nicht mehr so sehr Zugang zu ihren Gefühlen zu haben, weil sie sich so dran gewöhnt haben, Gefühle eben nicht so intensiv fühlen zu können, weil da gar kein Raum dafür ist in ihrem Leben. Und da empfehle ich das zum Beispiel auch ganz oft in Gesprächen zu sagen, gibt's nicht irgendeine Musik, die dir sozusagen hilft, in dem Moment, wo es für dich sich gut und sicher anfühlt, ne, so ein Gefühl auch zu fühlen, weil ich halte das für so unglaublich wichtig, dass wir unsere Emotionen eben auch wahrnehmen können und nicht immer so beiseite schieben. Und natürlich müssen wir gerade in der Fürsorge, Verantwortung für Kinder manchmal gucken, dass wir ein Gefühl nicht in dieser Sekunde in aller Kraft nach außen brechen lassen, weil wir gerade noch andere Dinge zu tun haben. Aber grundsätzlich einfach nur runterschlucken ist ja auf Dauer auch nicht gesund. Und ich finde, da kann Musik total helfen. Und gleichzeitig ist das, was du jetzt gerade beschreibst, mit diesem direkten Zugang zu den Emotionen, zumindest bei mir auch ein Grund, warum ich beim Musikhören, sag ich mal, auch so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also wenn ich sozusagen mich auf was anderes konzentrieren muss oder da läuft irgendwelche Musik und dann kommt irgendein Stück, das in mir emotional was bewegt, dann macht das auch mal was Unkontrollierbares mit meinem Gefühlshaushalt. Und das kann dann eben auch eventuell bedeuten, ich kann jetzt nicht weiter die Geschirrspülmaschine einräumen oder an meinem Text arbeiten oder irgendwas, weil ich jetzt erstmal dieses Gefühl fühlen muss. So. Also das ist ich finde, Musik kann schon eine unglaubliche Macht auch entfalten. Und manchmal liegt es an den Musikstücken selber, ne, was die für eine Macht entfalten. Mhm. Und manchmal liegt es ja auch an so Assoziationsketten. Bestimmte Songs, total, die man in bestimmten Situationen mhm. gehört hat, bestimmte mhm. Musikstücke, die man mit bestimmten Momenten assoziiert. Ich war vor einem halben Jahr oder so mal im Radio eingeladen bei SWR Kultur. Und da war ich in so einer längeren Sendung zu Gast, wo ich interviewt wurde. Und da sollte ich eben auch Musikstücke mitbringen sozusagen, die in meinem mhm. Leben irgendwie signifikant sind oder waren. Und das mhm. war so ein bisschen ein Verhandeln hin oder her, weil SWR Kultur wollte dann so ganz viel Klassik haben. Und ich habe durchaus auch klassische Musik in meinem Leben gehört, aber die signifikantesten mhm. Stücke in meinem Leben eher nicht so. Und habe dann da mhm. so ein bisschen mit denen verhandeln müssen, was ich da mitbringen darf in die Sendung und was nicht passt für das Publikum dort. Und habe mhm. auf jeden Fall mich aber dann eben in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass meine Eltern, als ich klein war, wenn ich nicht schlafen konnte, mich oft haben Mozarts A la Turca hören lassen, ne, diesen türkischen Tanz. Das ist so ein Klavierstück von Mozart. Und das habe ich auf Schallplatte mir angemacht, wenn ich nicht schlafen konnte. Und ich war so ein Kind, das sich ganz schwer tat mit dem Einschlafen. Mhm. Aber ich habe so eine Erinnerung daran, so dieses 100.000 Mal aus dem Bett gekommen sein und irgendwann sagen meine Eltern, weißt du was, leg dich hier aufs Sofa, wir decken dich zu, wir Zack. Machen diesen türkischen mhm. Marsch an und dann kannst du schlafen. Und das hat funktioniert. Und das hatte ich halt so erzählt und dann dachte ich, ah, klassisches Stück, ja super, das nehme ich in diese Sendung mit. Und dann saß ich da, so, ne, verkabelt und mit Mikrofon und so. Und dann haben die diesen türkischen Marsch gespielt. Mhm. Und ich war so gerührt auf einmal von dieser Erinnerung, hab so dieses Gefühl gehabt, so, oh, ich bin 5 Jahre alt und kann nicht schlafen und lieg auf dem Sofa in dieser Wohnung, die es längst nicht mehr gibt und so, dass ich es echt total schwierig fand, Scheiße. Dann im nächsten Moment wieder Nora, die Gesprächspartnerin, die Chatty in einem Interview sozusagen zu sein. Und also diese Sendung, gerade weil ich da eben auch Stücke ausgewählt hatte, die für mich bedeutsam waren, die war für mich total schön, aber auch richtig schwer zu meistern, weil ich nach jedem Musikstück am liebsten gesagt mhm. hätte, Moment, ich brauche jetzt mal 10 Minuten Pause, bevor wir hier weiterreden
können.
Ja,
oder können wir es nochmal, gleich nochmal oder so. Also ich stelle, das ist echt eine sehr lustige Geschichte, weil ich kann es voll nachvollziehen. Das ist ja auch oft, wenn du, also du hast irgendein Stück, ich habe auch jetzt am Wochenende habe ich über 3 Ecken einen Song entdeckt und der hat mich volle Kanne erwischt. Ich fand den super. Und wenn du den dann jemand anderem vorspielst, der aber gar nicht in dieser Stimmung ist, also es ist wahnsinnig schwer, dann glaube ich, auf einen gleichen Gefühlsnenner sozusagen mit der gleichen, schau mal, das Stück ist nicht nur gut, sondern mich rührt es total. Wie soll denn die oder der andere denn da irgendwie in der Sekunde mitmachen können? Das ist ja echt nicht leicht, ja.
Ja, und gleichzeitig ist da so eine Verletzlichkeit drin, ne? Also das merke ich eben auch.
Man zeigt
auch.
Sich ja.
Man zeigt sich total. Und deswegen, ich werde ganz oft von Leuten gefragt, wenn ich mal irgendwo erzähle, ja, ich habe das und das jetzt gehört oder so, und sagen Leute oft, kannst du nicht mal deine Playlist online stellen? Und dann denke ich immer so, ja, ich kann mich auch nackt für einen Playboy ausziehen. Also weißt du, was ich meine? Das fühlt sich so ähnlich intim an irgendwie. So, nein, das ist meine Musik. So, wenn du die weißt du, was ich meine? Wenn du das jetzt in jedem Detail siehst, dann kannst du da total viel draus ablesen, stelle ich mir so vor, ist wahrscheinlich gar nicht so. Mhm. Und es ist schon spannend, dass Musik einerseits so was Öffentliches ist und andererseits auch was sehr Intimes ist, ne? Was man hört, wovon man sich berühren lässt.
Und auch ja, dass es man nie der Einzige ist, der dieses Stück irgendwie feiert, aber trotzdem es gut zum Beispiel sein könnte, ich schicke dir 5 meiner Lieblingssongs und du denkst dir so, yeah, was ist das? Also weißt du, dass man dir dann auch sofort so überlegt, so, also okay, da passen wir jetzt ja noch wirklich irgendwie gar nicht so zusammen.
Ja, mach mal, wenn du dich traust.
Nee, eben nicht.
Ich bin ja voll non-judgy, wie du weißt. Ich listen in der Don't Judge.
Natürlich, ich wollte ja nur beschreiben, wie schnell ein Musikstück nicht nur ein Musikstück ist, sondern dass ganz viele andere Sachen noch ablaufen.
Ja. Nee, und es ist eben auch spannend, wie Musik bestimmte Gefühle in einem gewissen Zeitgeist dann irgendwie so einfängt. Ich muss jetzt gerade dran denken, dass zum Beispiel dieses Stück, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, es gibt gerade so ein Stück von Marlo Großhardt, heißt der, das geht im Moment gerade so ein bisschen viral im Internet, das heißt Oma. Und das ist so ein deutscher Liedermacher und der singt praktisch so ein Lied und das ist letztlich ein politisches Lied, aber als so ein ganz Akustik-Gitarre-Song verkleidet sozusagen, wo er einfach so plötzlich ein Lied an seine Oma singt und sagt, Mensch, Oma, du bist ja schon nicht mehr am Leben, aber ich denke noch so oft dran, wie du uns früher gewarnt hast, nie wieder, das ist jetzt. Und da geht es letztlich um dieses Erstarken von Rechtspopulisten und rechtsextremen Kräften in Deutschland und dann so eine Verzweiflung und ich habe Angst um unsere Demokratie und ich wünschte, du wärst nochmal da und ich könnte mit dir am Küchentisch sitzen und darüber reden, wie das früher war und einfach aber auch andere Menschen dafür sensibilisieren, ne? Also die Zeitzeugen sozusagen der NS-Zeit sterben aus und wir bräuchten sie eigentlich so dringend wie nie und das aber so ganz emotional in so eine Enkel-Oma-Geschichte verpackt und das kriegt mich gerade total, dieses Lied. Und ich kann dir sagen, das geht gerade ganz vielen Leuten so. Das ist eigentlich so ein Song, würde ich sagen, vom Gefühl her, wenn jetzt gerade nicht politisch los wäre, was los wäre, würde der nicht im Radio gespielt und würde der nicht in Fußballstadien laufen. Aber weil der gerade so ein Momentum irgendwie einfängt, wird der gerade ganz, ganz viel gespielt. So. Und das finde ich eben auch manchmal so spannend, dass manchmal ist der richtige Song auch einfach nur so ein Gefühl in Musik gefasst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Und der hätte ein Jahr vorher vielleicht nicht funktioniert und ein Jahr nachher nicht funktioniert. Aber jetzt gerade funktioniert der für eine gewisse Gruppe wirklich wie so ein Ventil für das eigene Gefühl von Verzweiflung bis Hoffnung, jetzt ganz spezifisch auch, was die politischen Umstände in diesem Land angeht, sowas finde ich beeindruckend, wenn jemandem das so gelingt, weißt du, so einen Zeitmoment in Musik zu fassen.
Ja, mich hat auf der anderen Seite fast immer noch mehr beeindruckt, wenn es jemand geschafft hat, genau mein Gefühl, das ja nur ich jetzt gerade, ich, Herbst des Schwein des Universums, gerade fühle, dass dann irgendwann mal vor 13 oder 73 Jahren, keine Ahnung, jemand einen Popsong aufgenommen hat, der genau das sagt.
Das ist krass.
Dass es jemand schafft, dich zu retten mit seinem Song, das finde ich immer noch, ich stelle mir immer vor, dass das für MusikerInnen so die eine große Motivation ist, warum sie ihre Kunst da so reingeben, ja, und ihr Herz.
Ja.
Ah, schönes Thema, herrlich.
Wir reden jetzt gar nicht über die konkreten Songs, merkst du das? Wir reden, was die Musik mit uns macht und die Leute zu Hause denken wahrscheinlich, ja, jetzt sag doch, welcher Song dich so berührt hat.
Ja, das ist natürlich ein hoher Frustmoment. Ich habe schon vorhin überlegt, ob man jetzt hier irgendeiner hier den Mozart pfeifen soll, den wir irgendwie anpacken. Ich hasse das eigentlich. Also, neulich mal einen Podcast gehört, da ging es um Kunst und dann musste ich dann dauernd die Bilder googeln. Das ist total blöde. Und ich sagte, ja, da zeig doch mal wenigstens.
Wir müssen ein paar Musikstücke in die Shownotes packen vielleicht.
Ja, okay, auf jeden Fall deine SWR-Klassik, was? Playlist,
die können wir auf jeden Fall reinpacken. Ja, ja. Hm.
Was mich zu einem kleinen Reizthema brächte, ist Musik für Kinder. Mhm. Also ich werde da immer kritischer, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Also ich habe unser erstes Kind begeistert mit Frederik Wahle beschallt und kannte es auch alles auswendig und fand es auch ziemlich alles gut. Und merkte dann aber irgendwann, so viel Musik für Kinder ist so in meiner kleinen Wahrnehmung, nimmt Kinder nicht ernst und nimmt die Eltern dann nur so halb ernst und mit unserem jüngeren Kind sind wir sehr viel früher einfach auf das, was man dann wohl Erwachsenenmusik nennt, umgestiegen, einfach um da einfach eine Abkürzung zu nehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich bin großer Fan von Kindermusik, aber eben auch nicht von jeder Kindermusik und ich merke tatsächlich, dass ich das manchmal so ein bisschen hinterfrage, wenn Eltern mir sagen, also Eltern von wirklich kleinen Kindern, also die sind vielleicht 2 Jahre alt oder 3 und wenn dann Eltern so fast stolz sagen, nee, unser Kind, der braucht keine Kindermusik, der hört schon richtige Musik so, dann denke ich manchmal so, ja, ist das wirklich das, was jetzt gerade für das Kind geil ist? Oder habt ihr halt einfach keine Lust, euch beschallen zu lassen mit Musik, die irgendwie für euer Kind verständlich und zugänglich ist und wollt halt lieber eure Musik hören? So, also das hinterfrage ich manchmal so ein bisschen. Und gleichzeitig will ich auch jetzt nicht eine ganz scharfe Trennung vornehmen zwischen Kinder- und Erwachsenenmusik. Und ich kenne jede Menge Kinder, die gerade im Bereich von Deutschpop, sag ich mal im weitesten Sinne, also Mark Forster und solche Sachen, das dann alles mitsingen können und das sind ja auch eigentlich wie Kinderlieder, nur halt ein bisschen noch mit einer erweiterten Zielgruppe so. Was ich halt meine ist, also das hat sicherlich auch wieder was mit biografischen Bezügen zu tun, ich habe es schon vorhin erwähnt, für mich war es immer total wichtig als Kind, Texte verstehen zu können und mir hat an Musik auch Spaß gemacht, zu verstehen, was da passiert sozusagen und insofern, wenn man zum Beispiel jetzt mit Kindern nur Songs auf Englisch hört, dann ist, und die Kinder diese Sprache nicht sprechen, ja, dann ist das natürlich so eine Ebene, die sich ihnen gar nicht erschließen kann. Dann hören sie halt irgendjemand irgendwas singen, so. Und das denke ich so, Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass gerade diese Verbindung von Text und Melodie ja auch was Besonderes sein kann bei Liedern und man irgendwie erstmal den Zusammenhang für sich hinkriegen muss, zu sagen, wie cool ist das denn? Man kann Worte singen und dann haben die nochmal eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Tiefe und Emotionalität. Und ich glaube, gute Kinderlieder bringen Kindern das sozusagen bei, ne? Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Erleben und Fühlen, aber dafür müssen diese Kinderlieder halt auch echt nah dran sind an der Lebenswirklichkeit der Kinder und halt für die Kinder witzig und cool und oder berührend sein. Ganz viele Kinderlieder sind das nicht. Ganz viele Kinderlieder sind einfach total, wie soll man sagen, so in gewisser Weise lieblos gemacht, so als würde man sagen können, ach, das sind ja bloß Kinder, das ist ja voll egal, da kannst du auch alles auf alles reiben und so, ne? Und dann gibt es ganz oft so diese ganzen Kinderlieder, die alle in diesem gleichen Eurobeat-Rhythmus so humter, 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 ja, so ein bisschen wie in so einem schlechten Schlagerbierzelt irgendwie gemixt sind. Und da denke ich immer so, warum trainiert ihr eure Kinder auf sowas? Das läuft ja auch in vielen Kitas hoch und runter, wenn es so tolle und liebevoll gemachte Kindermusik gibt. Du hast vorhin Frederik Fahle genannt. Ich finde, die alten Lieder von Frederik Fahle, da bin ich auch total befangen, weil das die Lieder meiner Kindheit waren, sind in vieler Hinsicht total gut und auch kreativ und besonders. Ich finde, Frederik Fahle ist mit dem Alter immer weniger mutig geworden, was Kindermusik angeht. Die neueren Stücke mag ich nicht so gerne, aber er selber ist für mich ein großes Vorbild in Sachen Kinder ernst nehmen und auch über schwierige, teilweise auch über belastende oder politische Themen Kinderlieder machen, die Kinder auch erreichen und gleichzeitig auch Tanz- und Spiellieder machen. Ich finde, die Kinderlieder-CDs oder die Kinderlieder-Alben von den Wise Guys, da gibt es sozusagen so Auskopplungen von erst Eddie und Dan, dann Eddie und Nils, jetzt nur noch Dan, weil die sich ja so untereinander alle so ein bisschen verloren haben. Aber da gibt's tolle Kinderlieder, die ich ganz gerne auch mit den Kindern höre. Wobei auch da ich Favoriten habe und Lieder, wo ich denke, oh, das ist mir jetzt nicht nett genug für meine Kinder so. Und was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist Bummelkasten. Kennst du den?
Nee.
Das ist so ein Kinderliedermacher aus Berlin, der ganz neue und kreative Kindermusik macht, wo viele Erwachsene wirklich erstmal ein bisschen auch stutzen und sagen, Moment, das soll Kindermusik sein? Und wie spricht er denn mit den Kindern? Was für eine Sprache verwendet er denn? Und so ein bisschen auch so rotzig und so, ne? Das trifft total den Nerv von vielen Kindern, die halt, sag ich mal, hier und heute geboren sind. Das ist nicht Kindermusik aus der guten alten Zeit, sondern das ist Kinderlieder, Musik für Kinder, Jahrgang, ne? 2016 oder 2020 oder so. Und da war ich neulich mit meinen beiden jüngeren Kindern bei einem Konzert von dem. Und das war schon krass, so 150 Kinder wie bei einem Popkonzert, die dann da mitsingen und jeden Text kennen und total mitfiebern. Und die Eltern stehen sozusagen weiter hinten und feiern die Musik auf eigene Weise. Und dieser Bummelkasten, der nimmt eben auch viel so klassische Kindermusik so ein bisschen aufs Korn und sagt, ja, ich kann auch mal versuchen, so ein normales Kinderlied zu singen, also ich kann es aber nicht so gut. Und dann macht er das auf der Bühne und dann sagen die Kinder, sing lieber Rolltreppen, Max. Und dann sagt er so, na gut, okay, ich mach das, was ich wirklich kann und wirft halt so Klopapier ins Publikum und macht da auch so eine Mordsshow und unsere Kinder wollen am liebsten nochmal hin. Und dass diese Musik aber zum Beispiel manchmal auch Menschen so ein bisschen irritiert, die dann bei uns zu Besuch sind und sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass deine Kinder so ungewöhnliche Kindermusik hören, das finde ich genau richtig, weil ich so denke, ja, Kindermusik ist eben nicht, wir haben schon so oft davon gesprochen, dieses Bullerbü-Ding, ne, dass wir einfach nur unsere eigene Kindheit nochmal rekreieren können, was uns rührt, so, sondern die Kinder haben auch ein Recht darauf, eigene Musik ihrer Zeit sozusagen für sich zu entdecken und cool zu finden und auch Dinge zu feiern, die sich uns vielleicht nicht 100% erschließen. Ich bin ein großer Fan von Kindermusik. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch dieses Alter, wo man dann gar keine Kindermusik mehr so als Familie hört, weil irgendwann ist das ja vorbei, noch ein bisschen fürchte, weil ich das auch selber ganz schön finde, dass wir das noch so haben.
Na gut, da gibt es ja vieles, ne? Also sozusagen wird man irgendwann da sitzen, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin Kindermusik hören, Uno spielen und all diese Dinge tun, wenn überhaupt kein Kind mehr da ist. Ja, spannend, okay. Ja, sehr valide Punkte. Also ich hatte darüber nachgedacht, ob es halt vielleicht mein Zugang dann eher über die Musik, also die Melodie oder die Stimmung ist, als jetzt sozusagen, weil du vorhin meintest, die verstehen ja die Texte dann gar nicht, gerade wenn es Englisch ist. Und dann war ich so, ich glaube, vermutlich ist dein Englisch auch deutlich besser als meins, aber sozusagen, ich weiß bei vielen meiner Songs jetzt nicht ganz genau, was sie oder er da so singen. Aber du hast schon recht, man schließt sie natürlich erstmal grundsätzlich davon aus. Und gute Kindermusik ist ja dann auch Musik für die Erwachsenen. Also ich habe auch von meinen Freunden einige Sachen wirklich, ja, wirklich sehr, sehr, sehr gern gehört. Also
die Schlagzeug stehen jetzt noch in meiner Auflistung, die sind super.
Klar, aber das sind natürlich auch schon so ein Household Name oder sagen wir mal Leuchttürme in einer aus meiner Sicht manchmal etwas trüben Landschaft. Also so weißt du, so Alben, wo 20 klassische Kinderlieder drauf sind, die immer mit der gleichen Flöte, Gitarre und säuselnden Männerstimme so runtergesungen werden. Bei sowas renne ich halt dann doch irgendwann davon. Denke mir so, ey, das will sich doch keiner anhören.
Naja. Und gleichzeitig, auch das muss ich anerkennen, also ich selber habe natürlich so meine Vorlieben und dementsprechend ist sicher das auch geprägt, was wir hier unseren Kindern, sag ich mal, so angeboten haben. Und teilweise hören die aber ja auch im Kindergarten oder so ganz andere Sachen und auch wirklich teilweise Kindermusik, die ich jetzt selber nicht toll finden würde. Und die feiern die aber auch total und kriegen da einen Zugang zu und verbinden das dann auch mit Auftritten auf dem Kindergartenfest und schönen Momenten. Ja, und dann verändert sich auch wieder meine Wahrnehmung so, ne? Und ich finde wirklich, gerade was Musik angeht, wir neigen alle so oft dazu, die eben auch in Kategorien einzuteilen, im Sinne von gute Musik, schlechte Musik, ne? Das machen wir jetzt auch intuitiv. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, ist das so ein bisschen dieses bildungsbürgerliche, ah, ich habe Geschmack, ich grenze mich da auch so ein bisschen ab? Oder woher kommt das, dass man das immer so einsortieren muss? Weißt du, also ich hatte ja erzählt, dass wir beim Bummelkasten-Konzert waren mit unserem Kind, mit unseren Kindern. Wir waren ein paar Wochen zuvor auch beim großen Simone Sommerland-Konzert, was wirklich eher so diese, sag ich mal, sehr klassische Kindermusik ist, über die man sich leicht auch, wenn man das möchte, erheben kann und so ein bisschen lustig machen kann und sagen, das ist total banal und es ist total simpel. Und das hatte aber auch was sehr Berührendes, einfach zu sehen, wie eine Person offensichtlich ein paar tausend Kleinstkinder eben erreichen und berühren kann mit einer ganz einfachen, aber trotzdem sehr liebevoll gemachten Kindermusik. Ne?
Also, hey, voll have it. Also, gib mir da auf jeden Fall Kontra. Es ist nur meine subjektive Wahrnehmung, wo ich halt manchmal mir einbilde zu hören, dass sich da jemand eben nicht sein Herz gibt, um diese Musik zu machen. Und das kann wirklich auch Simples auf die 12 Trash-Zeug wirklich feiern. Also das ist ja, nicht jede Erwachsenenmusik ist ja irgendwie gleich kurz hinter der 12-Ton-Musik links, sondern einfach nur, also auch Spaß muss man irgendwie ernst nehmen und den irgendwie gut machen. Nur darum geht's mir eigentlich, glaube ich, ja. Zunächst überleg dich, ist es so eine Art Snobismus dieser Musik gegenüber? Aber ich glaube, das ist es gar nicht unbedingt. Das ist vielleicht das, was wir am Anfang hatten, dieses Thema. Das macht ja was mit mir, wenn hier Musik läuft und ich höre das. Und vielleicht verstehe ich auch ein bisschen, wie ist es gemacht. Und dann denke ich mir halt, das ist doch hier, dass mir das dann einfach vielleicht zu viel ist in dem Moment. Das könnte einfach schlicht auch das sein. Ja, dass man dann lieber sagt, ich hätte jetzt gern zu meiner Stimmung, du kannst mir jetzt nicht auf meine Stimmung, die ich gerade habe, meine typische, keine Ahnung, Mittwochnachmittag um 3, leichte Müdigkeit, da kannst du mir jetzt keine Partymucke drauflegen. Weißt du so? Also das kann auch einfach daher kommen.
Und es ist absolut so, also zum Beispiel gerade, wenn wir auf Autofahrt mit unseren Kindern Musik hören, dann gibt es auch Kindermusik, die auch mein Mann und ich sozusagen gut mithören können und wo wir selber gute Laune bei haben und wo uns das irgendwie nicht auf die Nerven geht. Und es gibt Musik, wo wir nach 3 Liedern sagen, sorry, das müssen wir jetzt ausmachen. Also wir werden hier aggressiv beim Autofahren. Das geht einfach nicht so, ne? Und das heißt nicht, dass in anderen Situationen die Kinder das nicht trotzdem auch hören können. Und die haben in ihren eigenen Zimmern ja auch Gerätschaften, mit denen sie Musik hören können und so weiter. Aber klar, es muss für einen selber auch angenehm sein und es gibt wirklich manche Kindermusik, die kann ich auch nicht gut aushalten und ich kann ja manchmal gar nicht genau sagen, was es dann ist, aber oft auch die Kombination aus Texten und Melodien, wo ich für mich das Gefühl habe, die tun irgendwann meinem Gehirn weh und das kann ich dann einfach nicht mehr aushalten.
Das war's. So. Vielen Dank, dass du jetzt die Formulierung gefunden hast, die ich seit längerem hier in dieser Aufnahme gesucht habe. Weil gleichzeitig ist es manchmal die schönste Verbindung, die man zu seinem Kind ja herstellen kann, ist, wenn man gemeinsam ein Stück oder eine Musikerin oder eine Band einfach feiert. Ja? Mhm. Das öffnet einfach nochmal so einen neuen nonverbalen Raum, finde ich, mit einem Kind, wenn man die gleiche Musik, das gleiche Stück in dem Moment so kopfnickend gut findet. Ja.
Ja, ja, total. Es gibt ja so eine total süße Szene, an die muss ich gerade denken, aus einer meiner Lieblingsserien. Ted Lasso, hast du es mal gesehen? Coole Serie.
Nein.
Auf Apple Plus, okay. Egal. Ganz kurz, einfach nur, die Situation in dieser Serie ist, dass sozusagen Eltern haben sich getrennt und die Mutter lebt noch in Amerika, der Vater lebt in England und die haben ein gemeinsames Kind und das muss immer so hin und her fliegen, was natürlich auch mega belastend ist. Und es geht dann ganz viel um so Themen im Sinne von, wie kann man auch ein präsenter Vater sein aus der Ferne, weil das Kind hauptsächlich mit der Mutter in den USA lebt und so. Und dann ist irgendwann mal dieses Kind beim Vater in England und der Vater macht sich große Sorgen, ob diese Mutter einen neuen Partner hat und überlegt die ganze Zeit rum und sagt so, oh Mensch, und vielleicht kommt da jetzt ein neuer Mann in das Leben und dann nimmt er meine Vaterrolle ein und so. Und dann kommen er und sein Kind wo vorbei, wo so ein Straßenmusiker Hey Jude spielt von den Beatles. Oh, und dann stehen da ganz viele Leute so drumrum. Und dann ist da noch so ein Freund von der Familie dabei und der sagt dann zu dem kleinen Jungen so, hey, das hat übrigens einer geschrieben von den Beatles für den Sohn von einem anderen Beatle, als die Eltern sich getrennt haben. Und er hat gesagt, hier so, es wird alles okay sein. Und dann singen die da alle so mit bei diesem Straßenmusiker. Der bildet sich dann so eine kleine Traube und alle singen so, hey Jude. Und der Vater legt so den Arm um seinen Sohn und er lässt so diese ganze Idee von wegen, ach, und was macht jetzt meine Ex-Frau mit einem möglichen Partner irgendwo anders, ne, los und fokussiert sich einfach auf diesen Moment und auf diese Beziehung. Und das verbindet die dann auch so über Generationen hinweg und es ist so eine ganz berührende Szene irgendwie, wo man so merkt, die kommen jetzt echt beieinander an in diesem so ein bisschen zeitlosen Lied. Und das ist sehr schön, weißt du, das ist ein tolles Sinnbild für das, was du erzählst.
Genau, ich bin gerade voll in na.
Ja, wenn man gleich anfangen mitzusingen.
Ja, das ist genau das, was du vorhin aus deiner SWR-Sendung erzählt hast. Wo waren wir gerade? Aber ja, hey, Jude ist voll geil.
Also gerade bei Beatles-Songs ist es auch echt oft so, dass die irgendwie so krasse Emotionen wecken, bei so vielen Leuten auch in unterschiedlichen Altersstufen, weil die irgendwie so zeitlos stehen für bestimmte Gefühle. Es gibt, ich muss es nochmal kurz nerden, auf YouTube auch so ein Clip, den ich schon so oft geguckt habe, weil das so mein Feel-Good-Moment ist. Da macht James Corden, der ist so ein britischer Comedian, der in den USA eine Talkshow hatte, einen Ausflug mit Paul McCartney und der hatte so dieses Segment in seiner Show, das hieß Carpool Karaoke und da lud er eben so Prominente ein, hast du sicher schon von gehört. Und die hören dann zusammen die Musik und viben da so ein bisschen und unterhalten sich dazu, so genau. Und da gibt es ganz viele, aber das mit Paul McCartney ist halt besonders krass, weil die fahren dann halt quasi durch Liverpool und durch, weißt du, Penny Lane und so und singen dann die Songs und Paul McCartney sitzt da so mit im Auto und erzählt halt so nebenbei Geschichten. So, ja, da hat John gewohnt und da war ja, und hier war unser, ja, das ist der Barbershop. Und du erkennst halt so alles wieder aus den Liedern und das ist so, so berührend irgendwie. Und dieser Paul McCartney ist halt auch krass, so wie der dann da so sitzt und diese Präsenz hat, als wären die ganzen Beatles mit im Auto, obwohl er nur alleine da ist. Der ist sich dann auch nicht zu schade, in so einer Situation so ein bisschen das Transzendente, was diese Musik mit sich bringt, ein Stück weit auch so zu benennen. Also es gibt dann so einen Moment, wo dann dieser James Corden so sagt, oh Mann, ey, wenn mein Großvater uns jetzt hier sehen könnte, so, wenn der jetzt hier wäre, ne? Weil der halt auch so ein großer Beatles-Fan war und der Paul McCartney guckt ihn einfach nur an und sagt, he is. So, weißt du? Immer so über diese Musik. Und das ist halt total berührend. Das habe ich bestimmt schon 100 Mal geguckt, diesen Clip. Weil das so ein Sinnbild für mich ist, was Musik machen kann.
Was Musik einfach mit einem machen kann. Ja. Ja, es gibt so viele Momente in meinem Leben, die mit einem Musikstück von irgendjemandem verbunden sind und verbunden bleiben und wo ich diese ganzen Gefühle auch hervorrufen kann, wenn das Stück läuft, wenn ich es denn möchte so. Ja, oder auch, wo man lieber flüchtet oder lieber sagt, das können wir das jetzt vielleicht gerade nicht hören, weil das ist kompliziert sonst. Ja, herrlich.
Ja, ja. Und gleichzeitig, mein Lieblingssatz, und gleichzeitig kann auf dem Thema Kinder und Musik ja auch total viel Druck liegen, wenn wir so in diesen Bereich denken, musikalische Früherziehung, Kinder müssen ein bestimmtes Instrument lernen.
Yeah,
weißt du, genau. Wie fördert man sein Kind da entsprechend?
Oh, fuck.
Wie viele Kinder mit ihren Eltern in Clinch liegen, weil sie nicht so diszipliniert Blockflöte üben oder Klavier, wie sie das ursprünglich mal
Geige.
Versprochen hatten oder so. Und das finde ich oft so wahnsinnig schade, wenn dann eben Musik auch gerade in der Kindheit als sowas ganz Belastendes, Anstrengendes, Frustrierendes auch erlebt wird, weil man da halt irgendwo hin muss und es klappt nicht und man will vielleicht ein Instrument können, aber man will es halt nicht üben und nicht lernen. So. Ja, wie ist das bei euch? Haben eure Kinder Musikunterricht gehabt oder
ja,
immer noch?
Ein sehr schönes Thema hast du da eingeleitet, genau. Also eins meiner Kinder hatte viele Jahre Klavierunterricht und hat dann wieder aufgehört. Und das andere Kind hatte noch nie Musikunterricht und hat auch verkündet, es will keinen haben. Das ist wirklich ein total spannendes Thema. Weil ich habe selber auch diverse Instrumente gelernt, also klassisch genau Blockflöte, dann Klavier, dann Trompete und autodidaktisch noch so ein bisschen A-Moll, E-Dur, Gitarre. Und habe als Hobbymusiker ganz tolle Lebenserfahrungen machen dürfen. Und gleichzeitig habe ich im Thema Üben, Hausmusik, du weißt, ich habe ja Geschwister, auch diverse Erfahrungen gemacht, die einfach nicht schön waren. Und deswegen sitze ich da sehr zwischen den Stühlen, was der richtige Umgang damit ist. Mhm. Wir wissen alle, auf der einen Seite Profimusiker oder jede Tätigkeit 10.000 Stunden üben, drunter wird's nix. Also man kommt nur durch Üben bei einem Musikinstrument irgendwo hin. Aber also ich glaube, wenn wir jetzt hier Blockflöte oder Geige sagen, dass vermutlich, keine Ahnung, jede fünfte Hörerin da draußen irgendwie Schreikrämpfe kriegt. Das ist echt eine ganz ungute und komplizierte Melange. Erstmal so viel dazu. Wie ist es denn bei dir, bei euch? Also wie?
Ja, also ich bin als ganz junges Kind schon in der musikalischen Früherziehung gewesen, habe das total geliebt. Und bei meinen Eltern war das so, dass sie selber beide nicht so richtig die Gelegenheit und die Möglichkeit hatten, als Kind ein Instrument zu lernen oder da so einen Zugang dazu zu bekommen. Und dann war das auch so ein großer Wunsch von ihnen zu sagen, unsere Kinder sollen das sozusagen mal besser haben. Also die sollen auch Zugang haben zu sowas wie Instrumentalunterricht, was uns zum Beispiel vielleicht auch nicht ermöglicht worden ist oder so. Also ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Ich weiß vor allem, dass von meiner Mutter her sehr stark dieser Wunsch kam, auch zu sagen, ich glaube, ich hätte gerne musikalisch so ein bisschen mehr Ausbildung bekommen, aber das gab es für uns irgendwie nicht so sehr und das wünsche ich mir für meine Kinder. Und ich habe das als Kind, ich war ein sehr musikbegeistertes Kind, auch sehr begeistert aufgenommen. Also ich war sehr gerne in der musikalischen Früherziehung. Ich war im Chor in der Schule. Ich habe dann auch Blockflöte gelernt, dann später Querflöte. Klavierunterricht gehabt und auch autodidaktisch mir noch so ein bisschen Gitarre beigebracht, so wie du, also so Lagerfeuerklampfe, aber so, dass man halt begleiten kann. Und ich habe das alles total gerne gemocht und war da sehr begeistert dabei. Nie wahnsinnsbegabt, also es war jetzt nie so ein auf dem Weg zur Spitzenmusikerin-Ding, aber ich hatte ein ganz gutes Gehör und ich kann ganz gut nach Noten singen und so, also es hat so alles gereicht für den Hausgebrauch. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich das Spielen immer toller fand als das Üben. Also Fingerübungen fand ich furchtbar und ich habe auch so ein chronisch schlechtes Gewissen gehabt in der Grundschule eigentlich, immer nicht genug Blockflöte geübt zu haben. Das war so dieser Klassiker, Blockflötenunterricht war mittwochs und man soll jeden Tag üben und am Dienstagabend fällt einem ein, oh Gott, ich habe noch kein einziges
Scheiße,
Mal, jetzt spiele ich noch dreimal dieses Stück, damit ich so ein bisschen kann. Aber ich habe schon relativ stark aus meiner Kindheit mitgenommen, ich habe das in der Sportfolge schon mal so gesagt, ne, ein Instrument, eine Sportart, das gehört sozusagen zu einer runden Kindheit dazu. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, der gar nicht so eine musikalische Prägung so mitbekommen hat, also der nie in der musikalischen Früherziehung war, der nie ein Instrument gelernt hat, hat mich das regelrecht so ein bisschen empört. Also ich war schon fast so ein bisschen sauer, wie man ein Kind so groß werden lassen kann, weißt du, weil das so gegen meine Glaubenssätze irgendwie anging. Und heute bin ich irgendwie ganz froh drum, weil mir das tatsächlich auch so viel Druck nimmt, ihn zu sehen und zu merken, ja, er hat ein paar Dinge nicht in seinem Leben gelernt, aber in dem Sinne, ihm fehlt nichts, weißt du? Also er hört auch super gerne Musik und er ist auch total offen dafür, dass wenn unsere Kinder ein Instrument lernen wollen, dass sie das dann dürfen. Aber er hat nicht so diesen inneren Druck, zu sagen, da fehlt was, wenn die kein Instrument lernen wollen. Und wir haben auch so die ganz unterschiedlichsten Erfahrungen durch, wobei ich auch sagen muss, ich bin da von Kind zu Kind weniger, ich sag mal, ambitioniert geworden. Also mit meinem ersten Kind war ich natürlich auch in der musikalischen Früherziehung sozusagen und habe gedacht, das muss so. Ja, und welches Instrument willst du lernen? Nicht ob, sondern welches. Und jetzt gerade bei meinen jüngeren Kindern, da lag das jetzt auch ein bisschen an der Corona-Zeit, dass so diese klassische Früherziehungszeit einfach in der Zeit nicht so, nicht so wirklich war. Nee, aber die sind da deutlich weniger beeinflusst halt auch von meinem mütterlichen Wunsch, dass sie ein Instrument lernen und sind dann entsprechend auch freier, glaube ich, im Moment zu sagen, ja, nee, muss nicht. So. Und es gibt da schon Momente, wo mich das auch so ein bisschen piekt. Also unser Grundschüler, der komponiert zum Beispiel gerne Stücke mit dem Tablet, weißt du, so mit dieser App, wo man so alle Instrumente dann so nutzen kann. Und dann merke ich, dass es da manchmal so eine reaktionäre Stimme in mir gibt, die sagt, das ist aber nicht okay, das ist ja ohne Anstrengung. Weißt du, man drückt da drauf und es kommt gleich der richtige Ton, das ist nicht okay.
Ach so.
Und gleichzeitig war es eben ähnlich wie bei euch. Also unsere beiden Großen haben auch eine Zeit lang dann Klavier gelernt, hatten da auch Spaß, waren auch nicht unbegabt. Aber im Nachhinein sehe ich schon auch, das war auch sehr stark mein Wunsch und die haben das dann gemacht und hatten trotzdem auch Freude dran und so, also ich will das gar nicht abwerten, aber haben dann beide auch wieder aufgehört. Und was aber jetzt gerade ganz interessant ist für mich, ist, ich habe es dann eine Zeit lang nochmal versucht, hey, du warst doch so begabt, möchtest du nicht nochmal? Nee, ging alles überhaupt nicht. Das Klavier steht immer noch bei uns rum, wird aber im Moment sehr wenig genutzt und jetzt hat aber tatsächlich eins unserer Kinder vor ganz kurzem angefangen, freiwillig wieder Klavier zu spielen. Und zwar ist dieses Kind großer Taylor Swift-Fan und hat jetzt sozusagen diesen Zugang gefunden zu sagen, hey, Taylor Swift spielt ja viele ihrer Songs, ne, auf dem Klavier. Ich könnte mir die ja beibringen. Ich habe ja die Basics. Ich könnte ja meine Lieblingssongs auf dem Klavier lernen.
Genau, das ist die Rettung dann oft.
Dann auf einmal ist da jetzt wieder so eine krasse Eigenmotivation da und tatsächlich auch eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass die Basics immer noch da sind. Ne? Also ich setze mich ans Klavier und ich kann mir so ein Stück erarbeiten, auch wenn ich fünf Jahre nicht gespielt habe.
So. Genau. Die Erfahrung habe ich eben auch gemacht irgendwie. Ich hatte dann so ein Songbook, da, also es war halt The Wall von Pink Floyd, da gab es die ganzen Noten und die habe ich dann halt auf unserem Klavier damals rauf und runter gedämmelt und dadurch hatte das ganze Instrument auf einmal a meaning, warum ich das bedienen möchte, ne? Und nicht nur irgendwie das, was halt der Klavierlehrer immer jede Woche da so hinknallt. Ja, also wenn mich heute jemand fragte, ja, wie würde ich es machen, dann würde ich, glaube ich, vor allem drauf setzen, Musik hören in den Fokus zu nehmen. Also ich fände es viel schader, schaderer? Nee, ich fände es
viel mehr schade. Also,
viel mehr schade, nee, never. Lieber hat mein Kind keine praktische Instrumentenerfahrung als nur eine geringe Auswahl an Musikarten und Sorten. Wir haben jetzt hier viel eigentlich immer im Wesentlichen über, sagen wir mal, Pop gesprochen. Die ganze Klassik ja eher so ein bisschen nach hinten geschoben. Entspricht halt auch meinem Hörverhalten. Also vielleicht lieber kennt mein Kind möglichst viel davon und vor allem auch außereuropäisch, außerwestlich, als dass es unbedingt Blockflöte spielen kann. Das wäre so heute so mein Take, glaube ich. Aber ich gebe zu, da ist ein gewisser Reflex drin, mich selber so ein bisschen abzupuffern.
Ja,
weil klar.
Dass du nicht versagt hast als Vater.
Genau, weil so richtig Musik machen kann man halt nur, wenn man mal gelernt hat, wie es geht.
Ja. Das ist so, das ist so. Ja, ja.
Speaking of is, ich habe vor 2 Wochen meine erste Trompetenstunde genommen, nach wirklich elendlanger Pause. Also ich habe jahrzehntelang so ungefähr Pause gemacht. Und dann zu wissen, hey, alter Freund, wir könnten das ja eigentlich noch, wir zwei, wir haben halt nur nicht geübt, ist eine schöne Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ja.
Wiegt es aber auf, dass Hausmusik und Üben und diese ganzen Themen, die dann man dann da so erleben kann, wenn man es ungeschickt erlebt, das würde ich jetzt auch nicht sagen wollen.
Ja, ja. Aber dieses, was du ansprichst, dass man manchmal auch ein bisschen sich fast schützen muss vor den eigenen Schuldgefühlen, wenn ein eigenes Kind dann eben nicht so klassisch ein Instrument lernt, das kenne ich auch. Ich habe mal beim MDR im Fernsehen, da bin ich ja regelmäßig, David Garrett getroffen, der war da in der Sendung und ich habe den sozusagen Backstage dann getroffen und mich kurz mit ihm unterhalten und da hat er mich dann so ein bisschen gefragt, na, spielen deine Kinder auch Instrumente? Und ich so, ja, ja, haben aber wieder aufgehört, ne? Okay. Und dann sagte er so, ja, das darf man nicht zulassen. Also wenn meine Eltern mir da nicht Druck gemacht hätten, dann wäre ich heute auch nicht der Stargeiger, der ich jetzt bin, ne? Also er war dann so ein bisschen nicht abwertend, aber so ein klein bisschen fühlte ich mich gejudged von David Garrett, dass ich nicht meine Kinder so trimme in Sachen Musik. So. Und das, ne, und dann war er wieder weg.
Das ist
so. Also ich paraphrasiere jetzt, aber das war so das, was er gesagt hat. Und ich habe gemerkt, dass ich im einen Moment dachte, ja, ganz ehrlich, das will ich aber nicht. Also dann werden meine Kinder halt keine Star-Musiker. Und andererseits so diese Vehemenz, so dieses, ja, man, da, als ich so sagte, ja, die haben dann aufgehört. Ja, man darf die nicht aufhören lassen. Also das ist sozusagen der Anfängerfehler. Man darf als Eltern nicht denken, die Kinder müssten da Spaß dran haben. So, das hat mich, obwohl ich es falsch fand, trotzdem noch mal so ein bisschen emotional gekriegt, weil ein Teil von mir dachte, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht bin ich einfach da auch zu lasch und vielleicht muss man als gute Eltern die Kinder da auch so ein bisschen durchpushen. Vielleicht auch mehr, als wir das gemacht haben. Und gleichzeitig, ähnlich wie bei der Sportfolge, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es geht letztlich ja immer auch wieder darum zu sagen, was sind unsere Grundwerte? Und natürlich bin ich eine Mutter, die manchmal ihren Kindern auch ein gewisses Durchhaltevermögen abverlangt. Und bei manchen Dingen geht es ja auch gar nicht anders. Ne? Also bei schulischen Sachen, ich kann ja nicht sagen, das Thema Vokabellernen oder so, das erlasse ich jetzt grundsätzlich dir für immer und ewig. Also weil das ist eine schulische Anforderung, das wird dir ja immer wieder begegnen, ob ich das gut finde oder nicht. Aber bei den Instrumenten im Freizeitbereich, da dann sozusagen die Eltern-Kind-Beziehung wirklich zu belasten durch Zwang und Druck und du musst aber und so, das würde mir so widerstreben.
Auf jeden Fall.
Das auf jeden könnte Fall. Ich einfach nicht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich dachte auch erst an Sport. Es ist halt so, wie du sagst, mein Kind wird halt nur FC Bayern-Fußballer, wenn ich ihn halt da durchpushe. Das die allerwenigsten, glaube ich, wenn das von allein schaffen. Was ich so über Profimusik weiß, ist einfach, dass da manche einfach ein tiefes inneres Bedürfnis immer hatten, Musik zu machen und ein Instrument zu spielen. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass relativ viele ProfimusikerInnen auch musikmachende Eltern hatten. Also dass es da schon einen Zusammenhang gibt zwischen, was hast du schon von Anfang an so mitbekommen an Musikalität, dass das hilfreich sein kann. Und ich habe aber auch viele Leute getroffen, die ihr Geld mit Musik machen verdienen, die erst relativ spät dazu gekommen sind. Mhm. Also es gibt Leute, die fangen erst mit Mitte 20 an, ein Instrument zu studieren, weil du ja gar nicht so eine, wenn du jetzt mal wegdenkst von diesen Wunderkinder, so Zuckigeiger, mit 14 muss das schon irgendwo bei der Mette auf der Bühne stehen. Musik ja was ist, was man sein ganzes Leben lang machen kann. That all said, wenn man jetzt diese Pressure da rausnimmt vom Stargeiger, sondern einfach nur sagt, Musik soll dein Leben bereichern, dann, finde ich, kann man doch da jetzt erstmal ganz viel Luft rausnehmen und sagen, also, she came to me one morning, one lonely Sunday morning, das ist A-Moll und E-Dur, ja, und das lernst du mit 17, holst du dir so eine Klampfe vom Dachboden, wenn du irgendwo einen Dachboden hast, und dann kannst du nach einem halben Jahr der Star an deinem Lagerfeuer sein. Und das ist doch eigentlich das. Oder du kannst einen A Cappella-Song mit 2 Freunden zusammen singen, auch wenn du überhaupt sonst von Musik nichts verstehst. Es wird dein Herz bereichern.
Ja.
Aber wenn Musik machen immer so ist, weißt du, ich krieg schwitzige Finger, wenn ich das Klavier sehe. Und ich bin bei dem gleichen Moment, den du auch gerade geschildert hast. Ich denke mir auch schon wieder, jetzt redest du es dir halt auch ein bisschen leicht. Aber ich bin und bleibe ratlos, gebe aber auch hier, glaube ich, der Beziehung zum Kind den Vorsprung, wenn ich mich entscheiden müsste.
Ja. Als du das gerade so erzählt hast mit dem Singen, habe ich so gedacht, das ist, glaube ich, auch was wir gesellschaftlich oft unterschätzen, dass wir ja ein Instrument quasi immer bei uns haben. Weißt du, man fragt so, lernt dein Kind ein Instrument? Und dann denken wir an Geige oder Klavier oder so. Aber unsere Stimme ist ja auch ein Instrument. Und ich finde das wirklich so wertvoll, einfach sich auch klarzumachen, wenn wir mit Kindern einfach nur singen, also wirklich ein Kinderliederbuch oder auch andere Lieder, wenn die Kinder mitsingen dürfen, wenn ein Song im Radio läuft und so, das ist nicht nur in Sachen Stimmbildung und so, sondern wirklich auch in Sachen Musikalität. Das ist toll. Es gibt ja Menschen, die sind unglaublich verklemmt beim Thema Singen. Also wenn du denen sagen würdest, du musst jetzt hier mal ein Weihnachtslied mitsingen auf einer Weihnachtsfeier, dann würden die schon am liebsten im Boden versinken. Und das tut mir oft so wahnsinnig leid, weil ich denke, weißt du, ob man jetzt Klavier spielen kann oder nicht oder Klampfe, aber unsere Stimme ist ja so ein Teil von uns. Und den auch, und das sag ich mal, auch schön finden zu können, zu singen und sich auszudrücken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Leuten nicht fehlt, die das so gar nicht wollen und können und die sich damit so gar nicht wohlfühlen. Und da geht es mir wie gar überhaupt nicht um irgendwelche Opernsängerqualitäten oder so. Aber ob das bei einer Party ist, bei einem Song mitzusingen oder bei einem Konzert oder einfach für sich selber oder mit Freunden mal was singen zu können, das ist so eine schöne und verbindende Erfahrung. Also wenn ich auch so in meinem Leben mich versuche zurückzuerinnern an so ein paar besondere Momente, auch im Zusammenhang mit Musik, dann waren das eben auch sehr oft solche, man singt miteinander Momente. Entweder irgendwie, also evangelische Jugend, ja, am Lagerfeuer irgendwelche Sachen singen. Ich erinnere mich sehr, sehr stark auch an Kirchentage, wo ich war als junge Frau, so wo dann so ein ganzer Platz, weißt du, so steht und singt. Das ist schon was sehr Krasses auch so, also sehr kraftvoll. Aber selbst auch so in ganz kleinen Situationen, einfach bei uns in der Familie, gab es dann oft so eine Tradition, dass man zum Geburtstag oder zur goldenen Hochzeit von Großeltern, weißt du, die Enkel singen was vor oder die Kinder, aber nicht auf so eine krampfige, alle müssen jetzt mal Weise, sondern wirklich auf eine fröhliche und nette und schöne Weise. Ich habe da ganz, ganz positive Assoziationen zu. Und das ist mir auch so wichtig mit unseren Kindern, dass ich habe von Anfang an echt viel mit denen gesungen. Also in ganz vielen Situationen, auch so Alltagssituationen, weißt du, die Kinder angezogen und dazu dann irgendwie irgendwelche Lieder manchmal auch erfunden, was wir jetzt da gerade machen oder so. Und unsere Kinder haben alle vier, ich sag mal, so ein bisschen so eine Grundmusik in ihrem Leben. Die singen auch manchmal vor sich hin. Ne? Ja. Also man kommt so in die Küche und die machen was und die singen dabei so vor sich hin. Und selbst das berührt mich dann und macht mich glücklich, weil ich denke, die sind nicht so gehemmt. Die singen auch unter der Dusche, weißt du? Das ist dann ein gutes Zeichen für mich. So. Und alles andere kann darauf aufbauen, muss aber nicht.
Richtig. Deswegen, ja. Das fühle ich. Ja, also Musik in deren Leben bringen und das gemeinsam gut finden können oder auch jeder für sich, dass Musik einfach stattfindet und das Leben bereichert, ja, das ist, glaube ich, the thing. Ja. Aber es gäbe noch so viel zu erzählen und ich würde natürlich auch noch gerne doch irgendwann noch nach deinen Playlists fragen und so weiter und so fort, aber soweit erstmal für heute und ich denke, da sind noch viele Themen drin, die wir dann auch nochmal bei Gelegenheit wieder weiter vertiefen können, ne?
Auf jeden Fall. Cool. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was Musik für euch bedeutet oder für eure Kinder in eurem Leben. Schickt uns gerne eure Gedanken an podcast@nora-imlau.de.
Ganz genau. Schickt uns einen Hit und wir schicken einen zurück.
Da machst du Versprechungen, du.
Mal schauen. Okay, dann würde ich jetzt gerne mit dir über die KU Spielbausteine sprechen, denn die sponsern die heutige Folge für uns alle.
Ja, sehr gerne. Der Kai, der Erfinder der KU Spielbausteine, ist vor einigen Monaten schon auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit unseren Kindern mal diese KU Spielbausteine zu testen. Die sind aus Gips, farbig, ganz, ganz ästhetisch gemacht und ich habe im allerersten Moment die einfach meinen Kindern hingestellt und gesagt, hier könnt ihr mal probieren und meine Kinder waren erstmal frustriert und haben tatsächlich erstmal gesagt, die funktionieren gar nicht so wie Duplo Und dann habe ich für mich so gemerkt, okay, das ist kein Spielzeug, was man einfach nur so, weißt du, hinstellen kann im Sinne von macht mal, sondern das ist ein Spielzeug, da muss ein klein bisschen ein Verständnis und eine Anleitung her, worum es da geht. Diese Spielbausteine sind nämlich keine so klassischen Steckbausteine, die man aufeinander steckt und dann halten die auf jeden Fall, sondern mit denen muss man quasi wirklich bauen wie ein Baumeister, also Statik berücksichtigen. Das ist deutlich spannender, als man das im ersten Moment so mit Bausteinen assoziiert. Das ist letztlich Physik zum Anfassen, ne? Wie kann ich sozusagen einen Bogen bauen mit Steinen, sodass der Bogen hält?
Ach, das ist natürlich cool. Das hält also nur wie im echten Leben. Oder?
Ja, also cool. Bogenstatik, ne?
Ach, deswegen hat er auch das Spielgutsiegel bekommen, tippe ich mal.
Ja.
Spielwert, Qualität und pädagogischer Nutzen. Sehr gut.
Genau, also es war wirklich so, wie gesagt, dann hat mein Grundschulkind entdeckt, die Steine sind ja viel cooler. Das ist ja eine Herausforderung, da kann man sozusagen gotische Bauten, ne, sozusagen nachbauen und dann wirklich auch gucken, hält's oder hält's nicht. Und jetzt ist das bei uns in der Familie ein ganz beliebtes Spielzeug zum Knobeln und Entdecken und Ausprobieren. Und die sind haptisch unglaublich angenehm in der Hand. Und ich kann die jetzt wirklich für Familien mit Kindern mit Forscherdrang sehr empfehlen.
Und falls ihr das ausprobieren wollt, findet ihr unter ku-spielbausteine.de viele weitere Informationen. Und wenn ihr sie bestellt, gibt es einen Code und der heißt NORA2025. Die Nora wird da klein geschrieben. Und da bekämet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte und eine versandkostenfreie Lieferung. Der Code gilt 2 Wochen ab Ausstrahlung dieses Podcasts, also bis zum 24. Februar 2025.
Ja, super. Und dann, Oliver, würde ich sehr, sehr gerne noch mit dir in unser Postfach schauen. Da sind wieder coole Nachrichten eingetrudelt. Vielen Dank dafür.
Ganz genau. Hier ist eine Nachricht, die ich dir gerne vorlesen möchte. Hallo, liebe Nora. Wie geht man mit hypersensiblen Kindern um? Worauf kann ich achten, um sie besser auf Situationen vorzubereiten, beziehungsweise sie danach besser zu verarbeiten? Meine kleine Tochter, 3 Jahre, macht den ganzen Tag den Eindruck, als würde es ihr total gut gehen. Und am Abend und in der Nacht verarbeitet sie so viel. Ich vermute, der Nachtschreck kommt noch dazu. Ich würde mich freuen, etwas darüber zu hören. Vielen Dank und liebe Grüße.
Ja, also ne, hypersensible oder hochsensible Kinder gibt es gar nicht wenige, die einfach sehr, sehr reizoffen sind, sehr viel zu verarbeiten haben. Und das spüren wir Eltern oft, gerade in den Abendstunden und in der Nacht, dass diese Kinder oft schwer runterkommen, schwer einschlafen können. Man kann natürlich schauen, was macht der Tag mit dem Kind? Gibt es irgendwelche Stressfaktoren, wo wir ein bisschen sozusagen Untertagsdruck rausnehmen müssen? Und gleichzeitig ist es einfach auch so, dass Kinder, die sehr sensibel sind, eben ihre Zeit brauchen, um bestimmte Dinge zu verarbeiten. Und das ist oft der Abend und die Nacht. Und da muss man ihnen einfach auch im Prinzip den Raum dafür geben. Ich möchte gerne alle, die sich mit dem Thema Hochsensibilität mit all seinen Facetten beschäftigen, auch noch mal auf unsere Podcast-Folge Frau Gefühlsstark und die Neurodivergenz verweisen, die wir gemacht haben. Denn letztlich ist diese Hypersensibilität, Hochsensibilität, wie man es auch immer nennen will, auch einfach eine Form von Neurodivergenz. Und es ist wichtig, da auch ja, das in diesem größeren Kontext zu betrachten, was einfach neurodivergente Kinder brauchen. Und da haben wir ja viel drüber gesprochen in dieser Folge.
Dann habe ich noch einen Spotify-Kommentar. Ganz herzlichen Dank für euren schönen Podcast. Das Thema hat uns mit einem Eulenkind auch immer sehr beschäftigt, inzwischen läuft es aber meist recht gut. Dagegen beschäftigt uns nun seit dem Schulstart das Thema Aufstehen. Es ist schwierig, das Eulenkind aus dem Bett zu bekommen und wenn, dann meistens schlecht gelaunt und alles geht nur im Schneckentempo. Bei Insta gab es mal einen kurzen Post darüber, über Aufstehbegleitung. Gern würde ich da mehr dazu hören, falls möglich.
Ja, das ist mein Thema. I feel you mit meinen Eulenkindern. Als selber Eule.
Ihr müsst einfach früher mal ins Bett gehen.
Ja, ja, danke schön für den Tipp, Oliver. Das habe ich noch nie probiert. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn die Schule in Deutschland erst um 10 losginge. Da das nicht passiert, müssen wir halt gucken. 9 wäre auch schon gut. Aber ja, wir müssen halt gucken, wie wir die Kinder und uns selbst morgens aus den Betten schütteln. Genau, also ich hatte mal was zum Thema Aufwachbegleitung geschrieben und letztlich geht es darum, dass wir einfach uns klar machen müssen, dass so diese Übergangssituation des Einschlafens wie des Aufwachens oft für die Kinder wirklich so neuralgische Punkte sind im Familienalltag. Momente, wo sie besondere Fürsorge, besondere Begleitung oft brauchen, gerade wenn sie gegen ihren Biorhythmus eigentlich gerade handeln müssen. Also zum Beispiel aufstehen, obwohl sie eigentlich noch müde sind und weiterschlafen wollen. Und es braucht in diesen Momenten die richtige Mischung aus Geduld und Klarheit. Das heißt, einerseits muss da sozusagen in uns Eltern diese innere Klarheit sein, zu sagen, weiterschlafen ist jetzt keine Option. Ja, wir haben eine gewisse Timeline und in der müssen wir dich so weit kriegen, dass du aus dem Haus und in die Schule gehen kannst. Und davon rücken wir auch nicht ab und wir sind nicht so im Mitgefühl versunken, ja, mit diesem müden Kind, dass wir uns kaum trauen, es zu wecken. Sondern da muss auch so eine gewisse Entschiedenheit sein, also nicht grob oder gewaltvoll, aber schon klar zu sagen, so, aufstehen jetzt. Wir müssen in einer Dreiviertelstunde aus dem Haus sein oder in anderthalb Stunden, was auch immer, aber es gibt einen Termin und den halten wir ein. So, Klarheit. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht es sehr viel Geduld und Verständnis. Nicht zu sagen, was stellt das Kind sich so an? Warum meckert das jetzt so rum? Warum ist das so langsam? Mhm. Sondern sich klar zu machen, sein Körper ist noch nicht an dem Punkt, wo das Kind gut kooperieren kann. Das heißt, wir müssen es ihm so leicht wie möglich machen, das zu tun, was wir jetzt von ihm brauchen. Und das kann eben auch bedeuten, man nimmt das Kind, ne, bettwarm sozusagen auf den Arm und kuschelt es erstmal so ein bisschen wach und wäscht mit einem warmen Waschlappen vorsichtig schon mal so das Gesicht und die Hände. Das ist so eine Mischung aus Wachmachen und schon mal ein bisschen Körperhygiene so, ja. Man hilft dem Kind beim Anziehen oder zieht es an, im Zweifelsfall unter der Bettdecke. Ne, also all diese Dinge, auch so dieses, das Kind nochmal klein sein lassen, sind total legitim. Mein Mann hat unsere Kinder in der ersten Klasse oft noch zum Frühstückstisch getragen. Ja, nicht, weil die nicht laufen können, aber weil das nochmal so diese Fürsorgegeste war. So, ich sehe, wie müde du bist. Ja, ich trage dich mit der Decke an den Tisch. So.
Ach,
und
süß.
Das ist sehr süß und sehr liebevoll. Und wenn Kinder sozusagen langsam sind, nur im Schneckentempo unterwegs, dann ist das eben kein Zeichen für, die wollen nicht, sondern oft auch einfach, die können noch nicht. Und wenn ich dann brauche, dass es schneller geht, dann muss ich enger begleiten. Und bei uns sieht das so aus, dass tatsächlich mein Mann und ich uns quasi richten und fertig machen, bevor wir die Kinder wecken, sodass dann das Kinderfertigmachen nur noch den Fokus auf die Kinder hat sozusagen. Also nicht dieses, zieh dich schon mal an, ich muss währenddessen noch, sondern wenn du dich jetzt anziehst und du brauchst, dass ich da eins zu eins dabei bin, dann mache ich das. Und die Kinder wachsen da irgendwann raus. Also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie immer nicht mehr wollen, dass man sie anzieht. Aber das kann echt eine Weile gehen. Also ich weiß, dass ich bei einem unserer Kinder tatsächlich noch bis in die dritte Klasse rein manchmal beim Anziehen geholfen habe, dass das natürlich problemlos selbst konnte in anderen Situationen, aber halt nicht morgens total müde. So. Ich finde es oft mit Eulenkindern hilfreich, dieses sanfte Aufwachen zu begleiten und dann auch zu sagen, und möchtest du vielleicht noch einen Kakao oder einen warmen Tee oder was hilft dir? Gibt es irgendwas, was du frühstücken kannst? Also wirklich da so sehr sanft zu sein. Gleichzeitig aber nicht so viel Zeit einzuplanen, dass die Kinder noch so in dieser Schläfrigkeit so ewig verharren können, sondern irgendwie müssen wir diesen Dreh hinkriegen aus, wir lassen dich sanft wach werden, aber dann geht's auch los. Also dann jetzt nicht noch mal halb am Tisch einschlafen oder jetzt noch mal ein Hörspiel und jetzt noch mal in Ruhe spielen und so, sondern dann muss auch die Action irgendwie kommen, damit auch so ein bisschen der Kreislauf hochgefahren wird und idealerweise dann den Weg zur Schule oder zum Kindergarten, das schaffe ich auch nicht immer, aber idealerweise mit dem Fahrrad, mit dem Roller irgendwie in Bewegung. Klar. Machen. Nicht das total halb schlafende Kind in den Autositz setzen und dann halb schlafend in die Kita tragen, so, weil dann wird es irgendwann einfach immer schwerer, so reinzukommen. Ne? Mhm. Es gab Situationen, da habe ich das auch schon so gemacht, weil es nicht anders ging und dann ist es so und dann hatte ich auch Wachbegleitung in der Kita-Garderobe vollendet sozusagen. Aber für alle Beteiligten ist es oft nochmal schöner, wenn man ein bisschen körperlich in Bewegung, in Dynamik kommt und dann ist man auch nicht mehr so müde, wenn der Schultag dann losgeht.
Okay. In diesem und im anderen Sinne, oder? Freuen wir uns auf etwas Musik und mindestens auf unser Outro. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.